Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele Menschen an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man jungen Menschen die Schönheit des Glaubens erschließen kann.
Gott sei Dank hat meine Mutter mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge unserer Sendung Glauben ist schön. Ich bin Pastor Henze aus dem Bistum Hildesheim und bin dabei, mit Ihnen zusammen das Büchlein durchzublättern, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe unter eben diesem Titel Glauben ist schön. Wir entdecken miteinander die Schönheiten des Glaubens. Wir haben in den vergangenen Sendungen uns über Gebet, über Wege zu Gott, über vieles andere mehr schon unterhalten. Und in der letzten Sendung kam zum ersten Mal das Thema Kirche in unser Blickfeld. Wir überlegten, dass der Glaube auch viel damit zu tun hat, was uns die Kirche zu bieten hat, weil sie uns gewissermaßen bei der Hand nimmt. Aber das ist durchaus nicht jedem selbstverständlich. Und so ist es heute gewiss an der Zeit, dass wir uns auch einmal genau schlüssig werden über das, was uns die Kirche im Glauben bedeutet. Manche sagen nämlich, Kirche, das bedeutet ja auch Zwang. Und Kerstin, die Empfängerin unserer Briefe, hat genau dies ihrem Firmpaten zurückgeschrieben. Die Kirche stellt Dogmen auf, Glaubenssätze. Glaube zwischen Zwang und Freiheit, das ist wieder eine solche Reizfrage, um die wir uns heute zu bemühen haben, Thema dieser Sendung. Wozu brauchen wir Dogmen, Glauben zwischen Zwang und Freiheit? Wieder zugeschaltet ist uns unser junger Leser Paul aus Köln. Lieber Paul, herzlich willkommen, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich, gerade auch bei diesem Thema, dass junge Leute in der Regel sehr oft ganz besonders interessiert.
Hallo Pastor Hensel, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Sag mal, Paul, du kommst ja aus Köln. Aus welcher Ecke denn da? Wohnst du mitten in der Stadt oder wo?
Ich wohne nicht direkt mitten in der Stadt, aber ich brauche nur nur 5 Minuten bis mit der Bahn in die Innenstadt.
Aber mittendrin bist du eben nicht. Das ist eine langweilige Ecke, oder?
Ja, nicht unbedingt sehr langweilig, aber in letzter Zeit, da war es immer sehr lustig. Da hat eine Familie eine neue Alarmanlage bekommen in ihrem Haus. Und die ist dann den ganzen Tag, war die an und die haben die nicht ausbekommen.
Die haben sie nicht ausbekommen. Was, bist du da aus dem Bett geflogen oder wie ist das gelaufen?
Nee, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen. Und das war deshalb, weil die hatten dich nicht darüber informiert, wie man damit umzugehen hat.
Da lief wohl alles auf der Straße zusammen, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Deine Mutter auch?
Ja.
Ja. Und keiner war da. Was haben sie denn am Ende gemacht? Den Strom abgestellt oder was?
Nee, die ist dann irgendwann wieder ausgegangen.
Ja. Na, also eine tolle Geschichte, die Paul uns hier erzählt. Und ich finde es nett, dass er damit anfängt, denn er hilft mir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unser Thema genau hineinzukommen. Was ist da passiert? Da hat jemand sich an seinem Hause eine neue Alarmanlage installieren lassen und hat es aber abgelehnt, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Es ist eine etwas absurde Geschichte, mit der wir heute in unser Thema einsteigen. Paul, herzlichen Dank dafür, dass du sie uns erzählt hast. Also, entfalten wir sie noch mal ein wenig genauer. Jemand beschafft sich eine neue Alarmanlage, sagt aber, was da in der Gebrauchsanleitung steht, das ist mir wurscht, das interessiert mich nicht. Wie komme ich dazu, mir Vorschriften machen zu lassen, wie ich mit diesem Ding umgehen soll? Ich mache das so, wie ich Lust habe und das interessiert mich gar nicht. Die sollen mir doch hier nichts vorschreiben, das ist nicht ihr Recht und ich mache das so, wie ich Lust habe. Also wird die Alarmanlage installiert und dann ist sie nicht mehr abzuschalten. Es gibt einen Riesenärger. Man hat sich an einer falschen Stelle auf seine persönliche Freiheit berufen und gesagt, da lasse ich mir nichts vorschreiben. Mit dieser etwas absurden Geschichte kommen wir genau in unser Thema hinein. Und ich bitte Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diesen Gedanken einmal im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt anfangen, den nächsten Brief zu lesen, den Franz an seine Firmenpatin Kerstin schreibt. Er beginnt mit eben dem, was ich zu Beginn unserer heutigen Sendung kurz erwähnt habe und schreibt. Liebe Kerstin, Ich habe es mir fast gedacht, meine Begeisterung für die Kirche kannst du nicht so recht teilen. Gewiss, du bist in der Kirche zu Hause. Du hast das Bild vom Petersdom neben das Bild deines Vaters geheftet. Du weißt, dass er die Kirche geliebt hat. Aber du hast auch deine Probleme damit. Kirche, das bedeutet doch auch Zwang. Damit meinst du nicht bloß, dass man sonntags zur Kirche gehen muss, auch wenn man keine Lust hat. Paul, mal, wie geht dir das denn? Hast du manchmal keine Lust, sonntags in die Kirche zu gehen?
Nicht immer.
Soll ja schon mal vorkommen, nicht? Ja, wie geht denn das dann? Sagt deine Mutter was dazu oder wirst du dann einfach befreit davon und sagst, du hast keine Lust, das brauchst du nicht?
Also meine Mutter sagt das nie, dass ich, wenn ich keine Lust habe, dass ich es nicht brauche. Sie sagt, dass sonntags ist der Tag des Herrn und Sonntag muss man in die Kirche gehen und sie halt etwas tun, um Gott auch einen Gefallen zu tun und zu ihm zu kommen.
Na prima, dann ist deine Mutter eine großartige Pädagogin. Sie erklärt dir das richtig. Und dann hast du es kapiert und dann, manchmal hat man keine Lust, aber wenn man sich einen Ruck gibt, geht es nachher ja vielleicht doch ganz gut. Immerhin merken wir auch an dieser Geschichte wieder, da wird einer angeleitet. Da kriegt einer auch eine Weisung mit auf den Weg gebracht, damit er seinen Weg richtig geht. Sonst, wenn sie dich ganz alleine ließe und es würde dir überhaupt nichts gesagt, dann würdest du vielleicht nie hingehen und alles verpassen, was da vorkommt. Ganz gewiss. Also, zurück nochmal zu unserem Brief. Kirche, so schreibt Franz, das bedeutet doch auch Zwang. Damit meinst du nicht bloß, dass man sonntags zur Kirche gehen muss, auch wenn man keine Lust hat. Du gehst der Sache auf den Grund und sagst, die Kirche schränkt mich in meiner Freiheit ein. Sie schreibt mir vor, was ich denken und glauben muss. Mit ihren Dogmen ist sie eine starre Einrichtung, die mir nicht gefällt. Damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat unsere Kerstin ganz gewiss etwas ausgedrückt, was viele, viele Menschen heute sagen. Die Kirche stellt Dogmen auf, das heißt also feste Glaubenssätze und sagt, das gehört zum Wesen des Glaubens dazu. Wer das nicht glaubt, der kann eigentlich nicht mehr Glied dieser Kirche bleiben. Sie legt es genau fest und daran reiben sich viele und sagen, lass mir doch nicht vorschreiben, was ich denke oder was ich glaube. Und gerade auch in solchen wichtigen Fragen über Gott und die Welt, da will ich mir meine Freiheit lassen, da soll die Kirche mal runterkommen von diesem Anspruch, uns unbedingt die Wahrheit durch ihre Glaubenssätze vorschreiben zu können. Wie reagiert Franz nun auf diesen Einwand? Er schreibt, du musst nicht meinen, liebe Kerstin, dass mich deine Ansicht erschreckt. Viele denken so. Aber ich muss dir lebhaft widersprechen. Und zwar wegen unserer Hauptfrage. Sie hieß, wie kann ich glauben? Wie gewinne ich Klarheit? Meine Antwort, das kann ich nur, wenn die Kirche den Glauben eindeutig verkündet und es nicht jedem überlässt, sich etwas aus der großen Überlieferung herauszusuchen. Was wäre das für eine Kirche, in der jeder etwas anderes glaubt? Welchen Halt hätte ich dann noch an ihr? Da passt also die Geschichte mit unserer Alarmanlage wieder schön hinein. Jemand lehnt es ab, sich genau zu informieren, was hier gelten muss und was nicht. Und das Ende ist eine ziemlich eklige Katastrophe, die da eintritt. Bleiben wir aber nun mal bei diesem etwas absurden Vergleich nicht stecken, sondern gehen mal weiter. Eine Kirche, die uns den Glauben verkündet, sollte sie uns wirklich freilassen, was von dem Glauben wir nun übernehmen in unsere persönliche Überzeugung und was nicht? Sollte sie sagen, das ist dir freigestellt, du kannst es glauben, du kannst es lassen. Wir werden sehr bald, wenn wir diesem Gedankengang folgen, auf die Frage stoßen, gibt es Dinge, die wichtig sind, die nicht so wichtig sind? Gibt es Dinge, die ganz unentbehrlich sind? Zum Beispiel alles, was im Glaubensbekenntnis steht, das sind Dogmen der Kirche. Feststehende Lehrsätze. Wenn sie davon abweichen würde, würde sie ihren eigenen Glauben verraten. Und eine Kirche, die uns nicht fest bei der Hand nähme, die uns nicht sagen würde, wo es im Glauben lang gehen muss, die wäre uns am Ende auch überhaupt keine Hilfe. Lieber Paul, ich rufe dich nochmal zurück in unsere Sendung und frage dich, wenn in eurem Religionsunterricht jetzt einer Fragen stellen würde nach wichtigen Glaubenssätzen, zum Beispiel, ist Jesus der Sohn Gottes? Ist in der Heiligen Kommunion der Heiland wirklich anwesend? Brauchen wir Priester, um die Heilige Messe zu feiern? Können wir nach dem Tode weiterleben und gibt es sowas wie Himmel und Hölle? Das würden jetzt welche fragen. Und jetzt würde der Lehrer antworten, sucht euch aus, was ihr glauben wollt.
Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn er das sagen würde, weil das würde nichts bringen.
Jeder kann das machen, wie er Lust hat, würde vielleicht die Klasse jubeln und sagen, jeder kann sich aussuchen, was er gut findet.
Ja, aber das wäre nicht so gut, weil das würde ja nichts bringen. Wenn jeder so tun würde, was er wollte, dann würde das ja kein Glauben mehr an einen Gott sein. Und
das ginge alles durcheinander, natürlich. Also, und wenn man jetzt dieses Mal von eurer Klasse übertragen würde auf die ganze Weltkirche, wenn die Kirche jetzt sagen würde, Leute, was ihr von unserer Glaubenslehre glaubt, das ist euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr Lust habt. Was meinst du denn, Paul, was dabei rauskäme? Was wäre diese Kirche für uns wert?
Gar nichts.
Ja, sie wäre gar nichts wert. Finde ich auch. Das wäre so viel wert wie eine weggeschmissene Gebrauchsanleitung bei der Maschine, um auf diesen etwas dummen Vergleich noch einmal zurückzukommen. Sie würde es uns überlassen, irgendwo lang zu laufen. Sie würde ihre eigene Glaubenslehre nicht mehr ernst nehmen. Und darum fährt Franz in seinem Brief auch folgendermaßen fort. Was wäre das für eine Kirche, in der jeder etwas anderes glaubt? Welchen Halt hätte ich dann an ihr? Aber Franz fährt auch folgendermaßen noch fort. Was ich wichtig finde, die Kirche setzt nicht einfach Glaubenslehren fest. Schon die Apostel fühlten sich an das gebunden, was Jesus getan und gelehrt hatte. Als sich die ersten Gemeinden der Urkirche bildeten, wurde überall der Glaube weiter verkündet und wurden die heiligen Schriften gelesen, die wir das Alte Testament nennen. Die Apostel schickten Briefe an die Gemeinden. Paul, jetzt frage ich nochmal zurück. Die Apostel schickten Briefe an die Gemeinden. Habt ihr schon mal solches in der Schule durchgenommen? Oder weißt du zum Beispiel, an was für Gemeinden Briefe geschrieben wurden?
Also von Paulus, welche Briefe da geschrieben wurden?
Ja.
Also an die Römer.
Zum Beispiel, auch noch andere Städte?
An die Korinther.
Jawohl, da weißt du schon mehr als viele Leute heute. Leute in der heutigen Zeit, ja.
Und dann die...
Naja, und so weiter. Die vielen Gemeinden, an die er Briefe geschrieben hat. Richtig.
Epheser. Die Epheser waren es noch.
Und da hat er versucht, den Leuten zu erklären, was Inhalt des Glaubens ist. So sind viele Briefe, die sind dann auch in den Gemeinden vorgelesen worden, auch abgeschrieben worden, weil die Nachbargemeinden das auch gerne haben wollten. Und so hat sich das langsam verbreitet. Und andere haben sich sogar hingesetzt, die wirst du auch noch kennen, Paul, und haben sogar aufgeschrieben, was Jesus selbst getan und gelehrt hat.
Die Evangelisten?
Nämlich welche?
Lukas, Markus, Matthäus und Johannes.
Na bitte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, hier könnte mancher von uns sich von Paul eine Scheibe abschneiden, der immerhin auf Anhieb alle vier Evangelisten weiß. Ich kenne so manche Quiz- und Ratesendung, wo Leute mit solchen Fragen schon ganz schöne Bauchlandungen vollzogen haben und manchmal die Million nicht erreichen konnten, die sie sich so sehr ersehnt hatten. Also Paul, dir viel Glück, wenn du mal in eine solche Ratesendung gerätst, dass dir dann auch das alles einfällt, was du heute zu unserer Sendung beitragen konntest. Zurück zu unserem Thema. Da setzen sich also welche hin und schreiben für die Gemeinden der Urkirche auf, was Jesus getan und gelehrt hat. Die wichtigsten Dinge, die ihnen geläufig waren. Sie hatten im Gedanken dabei die Gemeinden vor sich, für die das aufgeschrieben wurde, für die das dann später auch in der heiligen Eucharistiefeier in der Messe vorgetragen werden sollte. So schreiben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes auf, was Jesus getan und gelehrt hat. von seinen Wundern, von seinem Leiden, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, von der Aussendung der Apostel in die ganze Welt, von seiner Himmelfahrt und von der Aussendung des Heiligen Geistes. Alles das, was so wichtig ist für uns, haben sie aufgeschrieben. Die Apostel haben das weiter durchdacht und so sind beispielsweise die Briefe des heiligen Apostels Paulus an die verschiedenen Gemeinden entstanden. Da wird also schon vieles im Glauben verkündet für die Gemeinden der Kirche. Als sich die ersten Gemeinden der Urkirche bildeten, schreibt Franz an Kerstin, da wurde überall der Glaube weiter verkündet und wurden die heiligen Schriften gelesen, die wir das Alte Testament nennen. Die Apostel schickten Briefe an die Gemeinden, die bei den Gottesdiensten vorgelesen wurden. Bald schrieb man auch das Wichtigste auf, was überall von Jesu Taten und Lehren, besonders von seinem Tod und seiner Auferstehung, verkündet worden war. Aus allen diesen Texten ist das Neue Testament entstanden. Jetzt aber zurückgefragt. Viele Briefe sind damals geschrieben worden und längst nicht alle gehören zum Neuen Testament. Wer entscheidet denn schließlich darüber, was nun zur Heiligen Schrift gehören soll und was nicht? Natürlich kann das nicht jeder Einzelne entscheiden. Das muss die Kirche tun, in deren Bereich ja diese Schriften entstanden sind. So setzt Franz also seinen Text fort. Die Kirche legt uns die Heilige Schrift vor. Sie hat festgesetzt, welche Schriften dazugehören und welche nicht. Damit ist die Kirche aber auch selbst gebunden. Die Heilige Schrift ist die Quelle unseres Glaubens. Aber du weißt ja selber, was Sekten manchmal mit der Bibel machen, was sie da alles herauslesen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, liebe Zuschauer, wo in einer Sekte aus dem Alten Testament die Erfindung der Dampflokomotive geweissagt worden ist, wo sich natürlich jeder vernünftige Mensch an den Kopf fasst und sagt, was ist denen denn da eingefallen? Andere Dinge, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so verrückt klingen, sind aber auch in die Heilige Schrift hineininterpretiert oder aus ihr fälschlich herausgelesen worden. Die Kirche muss aufpassen, dass aus der Heiligen Schrift nicht Falsches herausgelesen wird. In ihrem Schoß ist ja die Heilige Schrift entstanden. Und so dürfen wir weiterlesen. Erst im Glauben der Kirche, wo sie entstanden ist, wird die Bibel mit ihren Aussagen klar und eindeutig. Der Papst und die anderen Bischöfe müssen dafür sorgen, dass dieser Zusammenhang nicht verloren geht. Sie müssen falsche Lehren zurückweisen. Das bedeutet aber nicht, dass sie Macht über die Bibel hätten. Im Gegenteil, sie müssen der Wahrheit dienen, die Gott seiner Kirche anvertraut hat und die uns in der Bibel begegnet. Ein Dogma, du, Kerstin, hast diesen Ausdruck benutzt, ein Dogma ist ein festgelegter Lehrsatz. Ist es Zwang, wenn die Wahrheit klargestellt wird? Wäre es Freiheit, wenn die Kirche uns einfach in Irrtümer laufen ließe? Oder wenn wir Franz hier noch einmal unterbrechen in seinem Brief, wäre es klug, wenn wir sagen, das, was die Kirche an Wahrheit zu verkünden hat, daraus suche ich mir aus, was mir gerade passt und anderes lasse ich weg? Am Ende dieser Überlegungen, liebe Kerstin, möchte ich dich noch einmal an das erinnern, was wir vor ein paar Wochen über den Glauben gesagt haben. Glauben heißt, sich Gott in die Arme werfen. Es ist gut, wenn uns die Kirche den Glauben klar verkündet, aber leben müssen wir ihn selber. Manchmal möchte ich sagen, das Wichtigste ist gar nicht, was ich glaube, sondern wem ich glaube. Gott selber nämlich, der in Jesus zu uns gesprochen hat, der es in der Kirche, der Gemeinschaft der Glaubenden, heute noch tut. Also, es geht nicht bloß um ein Gebäude von Lehrsätzen. Glauben ist etwas Persönliches. Im Glauben wollen wir Jesus persönlich begegnen. Es wird Zeit, liebe Kerstin, dass wir nach all diesen schwierigen Überlegungen mehr von Jesus reden. Herzlich grüßt dich dein Franz. Wir sind am Ende unserer Sendung heute angekommen. Lieber Paul, dir möchte ich herzlich danken für deine Mitwirkung. Verabschiede mich von dir und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Alles Gute, Paul. Tschüss.
Danke, Pastor.
Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alles Gute. Ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Da bleiben wir weiter bei dem eben schon angekündigten Thema. Auf Wiedersehen.